HR-Info. Himmel und Erde.
Guten Morgen, mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Und es verspricht ja wieder ein sonniger Sonntag zu werden. Eigentlich ideal zum Spazierengehen. Denn erstens ist das erlaubt im Lockdown und zweitens macht es den Kopf frei und tut auch der Seele gut. Spazierengehen, das heißt gemächlich die eigene Welt erkunden. Genau darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Außerdem in Himmel und Erde heute skandalöses Image, Kirchenaustritte und die schleppende Missbrauchsaufarbeitung bereiten den katholischen Bischöfen bei ihrer Vollversammlung einiges Kopfzerbrechen. Stilprägend, der Limburger Bischof Betzing setzt als Vorsitzender der Bischofskonferenz neue Akzente. Und immer wieder sonntags. Seit 1700 Jahren gibt es den arbeitsfreien Sonntag. Eigentlich hatten sie sich in Dresden treffen wollen zu ihrer regelmäßigen Frühjahrsvollversammlung, die 69 katholischen Orts- und Weihbischöfe. Pandemiebedingt blieben sie alle zu Hause und sahen sich nur per Bildschirm. Die erste digitale katholische Bischofskonferenz tagte in dieser Woche. Ein besonders heiteres Treffen wird es wohl nicht gewesen sein, denn nach wie vor steht das Thema Missbrauch auf der Tagesordnung und die verschleppte Aufarbeitung im Erzbistum Köln sorgt schon seit Monaten für negative Schlagzeilen. Als Konsequenz ist jetzt auch noch die Zahl der Kirchenaustritte in die Höhe geschnellt.
Ein Server der Kölner Stadtverwaltung brach kürzlich unter dem Ansturm der Austrittswilligen zusammen. Doch schon 2019, nach Veröffentlichung einer großen Studie zum sexuellen Missbrauch, verließen so viele Katholiken wie noch nie ihre Kirche, mehr als 270.000. Einen ganzen Studientag widmete die Bischofskonferenz deshalb den Kirchenaustritten. Deren Vorsitzender, der Limburger Bischof Georg Betzing, sagte dazu:
All diese Wirkungen in der Öffentlichkeit, innerkirchlich und außerkirchlich, nehmen wir sehr ernst. Jeder Kirchenaustritt tut weh und wir nehmen ihn wahr als eine Reaktion auf ein skandalöses Bild der Kirche, das wir derzeit abgeben.
Zuvor hatte Betzing die schleppende Missbrauchsaufklärung im Erzbistum Köln mehrfach als Desaster bezeichnet. Dennoch sei es kurzsichtig, den Blick nur auf den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki zu richten.
Wir alle Bischöfe der 27 deutschen Bistümer tragen Verantwortung für die Lage und müssen in unserer Arbeit beitragen zu einer Lösung, die in der Öffentlichkeit ansehnlich sein kann.
Betzing verwies auf die Vereinbarung der Deutschen Bischofskonferenz mit dem unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, in der sich beide Seiten auf gemeinsame Standards zur Aufklärung verpflichtet haben. Allerdings hätten sich noch nicht alle Bistümer dieser Erklärung angeschlossen. Ein Ergebnis der Vereinbarung?
Die Bischofskonferenz hat seit dem 1. Januar eingerichtet einen betroffenen Beirat, in dem 12 Mitglieder arbeiten und unsere Aufarbeitung und unsere Zukunftsperspektiven, aber auch die Wahrnehmung Betroffener innerhalb der Kirche in der Gegenwart begleiten, kritisch begleiten.
Auch in den einzelnen Bistümern sollen Betroffenenbeiräte eingerichtet werden. Außerdem seien für jedes Bistum Aufarbeitungskommissionen geplant, so Betzing.
Hierin verpflichten sich alle Bistümer zu einer regelkonformen, transparenten und unabhängigen Aufarbeitung in sogenannten Aufarbeitungskommissionen, die ihre Arbeit transparent machen und die besetzt sind mehrheitlich durch Personen außerhalb der Kirche, die also unabhängig sind von uns, zum Teil sogar auf Vorschlag der Landesregierungen der jeweiligen Bundesländer.
Zudem überlegten die Bischöfe, die kirchliche Strafprozessordnung zu ändern, eigene Strafgerichte einzurichten und die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Kirche zu reformieren. Diese Maßnahmen müssten noch mit Rom abgestimmt werden. Insgesamt, so das Fazit des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz:
Das Feld der Aufarbeitung und Aufklärung ist eben lange noch nicht abgeschlossen. Es wird uns viel große Energie kosten und Zeit in Anspruch nehmen, uns ihm zu widmen.
Wie den Missbrauch aufarbeiten und was tun gegen Kirchenaustritte? Zwei große Themen bei der digitalen Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischöfe, die HR-Inforeporterin Mechthild Baus für uns beobachtet hat. Seit einem Jahr nun werden die Sitzungen der Bischofskonferenz geleitet von Georg Betzing, dem Limburger Bischof. Er ist ganz offenbar gewillt, alle Freiräume zu nutzen, die jetzt schon da sind, um Veränderungen in der katholischen Kirche voranzubringen. Es ist ihm in dieser Woche gelungen, dass die Bischofskonferenz erstmals eine Frau an die Spitze des Sekretariats gewählt hat. Die 50-jährige Beate Gillis hat Leitungserfahrung und gilt als hervorragende Theologin. Eine Frau, die sich für sozial benachteiligte Frauen und Mädchen einsetzt und die ganz offen Sympathie hegt für die Anliegen von Maria 2.0. Und auch wenn es für manche nur wie ein Gruppenbild mit Dame aussieht, es bleibt am Ende ein Stück weniger Männerkirche. Klaus Hofmeister kommentiert die Tagung der Bischofskonferenz unter ihrem neuen Vorsitzenden Georg Betzing.
Kardinal Wölki kann dankbar sein, dass die Tagung der Bischöfe diesmal digital war. Es wäre sonst für ihn ein Spießrutenlauf geworden. Der Unmut über sein Agieren bei der Missbrauchsaufarbeitung ist riesig und sie wird kaum verhohlen geäußert. Das hängt mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz Georg Betzing zusammen. Mit ihm ist ein neuer Geist des Freimuts gekommen. Betzing führt die Konferenz mit offenem Visier. Konflikte unter den Bischöfen werden nicht verkleistert, sondern sichtbar gemacht. Früher schloss man die Reihen, wenn einer angeschossen war, und wetterte gegen die bösen Medien. Medienschelte werden Sie von mir nicht hören, sagt Betzing und nennt Wölkis Konfliktmanagement kurz und krass ein Desaster. Er habe dem Kardinal empfohlen, die Missbrauchsstudie, die er unter Verschluss hält, zu veröffentlichen. Der habe anders entschieden, Zitat Betzing, nun trägt er die Verantwortung. Genau ein Jahr ist Bischof Betzing im Amt als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und wirkt schon stilprägend. Er geht mit einer Leichtigkeit und Klarheit in die innerkirchlichen Konflikte, die frappierend ist. Und notwendig. Die katholische Kirche steckt in einem epochalen Umbruch. Massenhafte Austritte bringen die Kirche auf den Weg in die gesellschaftliche Minderheit. Ohne radikale Reformen droht ein existenzbedrohender Akzeptanzverlust. Wenn die nötigen Auseinandersetzungen um den Kurs der katholischen Kirche jetzt nicht hart und offen ausgetragen werden, dann droht Stagnation. Bischof Betzing steht für Bewegung und macht sich dabei vor einem Kardinal nicht bange.
Zur Frühjahrsvollversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz unter ihrem Vorsitzenden, dem Limburger Bischof Betzing, ein Kommentar von Klaus Hofmeister. Heute ist Sonntag. Das heißt, die allermeisten Menschen müssen heute nicht arbeiten. Und auch ohne Lockdown wären die meisten Geschäfte heute geschlossen. Und ich weiß nicht, ob Sie eine Idee davon haben, wie lange das schon so ist. Mich hat es überrascht. Den arbeitsfreien Sonntag, den gibt es seit genau 1700 Jahren. Am 3. März 321 hat Kaiser Konstantin den Sonntag per Edikt zum Feiertag erklärt. Kirchen und Gewerkschaften feiern das und fürchten gleichzeitig, der freie Sonntag könnte unter wirtschaftlichen Druck geraten und womöglich zum normalen Alltag werden.
Der 3. März des Jahres 321 nach Christus ist der Geburtstag des Sonntags, des arbeitsfreien Sonntags. Sein Geburtsort ist Rom. Der evangelische Theologe Uwe Becker ist Professor für Altes Testament an der Universität Jena.
Das Christentum verdankt eigentlich als Geburtsstunde diesen arbeitsfreien Tag einer kaiserlichen Gesetzgebung, also einer politischen Setzung und keiner religiösen Begründung.
Der sonntägliche Ruhetag galt sowohl für die Christen als auch für die Anbeter des weit verbreiteten Sonnenkults. Doch eigentlich war der sonntägliche Ruhetag schon älter, wie der Kulturhistoriker Michael Maurer erklärt.
Der Sonntag ist nur in Verbindung mit der Woche zu sehen und die Woche ist eine kulturelle Schöpfung des alten Judentums. Wohl mit Verbindung zu Eltern orientalischen Kulturen.
Die ersten Christen waren Judenchristen. Sie begingen den Sabbat am Samstag und den christlichen Feiertag, den Sonntag, als Tag der Auferstehung Jesu. Doch schon bald versuchten sich die Christen vom jüdischen Sabbat abzugrenzen.
Das heißt, im Rückgriff auf den Sabbat wurde der Sonntag als der eigentliche Höhepunkt betrachtet, als das, was noch viel mehr wert ist als der Sabbat selber. Und das ist ein Stück der Kirchengeschichte, von dem man sagen kann, dass sie eine Enteignungsgeschichte auch jüdischer Theologie ist.
Dass heute in Deutschland, selbst im Vergleich zu manchen sehr katholischen Ländern, die Sonntagsruhe weitgehend eingehalten wird, hat auch mit dem Grundgesetz zu tun. Dort steht im Artikel 140:
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.
Doch der Sonntag gerät auch hierzulande, gerade wegen der wirtschaftlichen Einbußen durch den Lockdown, zunehmend unter Druck. Stefan Gentis, Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland.
Verkaufsoffene Sonntage als Konjunktur und ja letztendlich als Impuls für die Innenstädte wären deshalb wichtig, um natürlich auch wieder Frequenzen zu erreichen, um besondere Einkaufsatmosphäre zu schaffen, um etwas verloren gegangenen Umsatz wiederzuholen.
Das sieht Pfarrer Stefan Eirich etwas anders. Er ist Bundespräses der katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands.
Die Probleme, die der Einzelhandel hat, hängen nicht damit zusammen, dass er dann an zusätzlichen Sonntagen mehr Umsatz machen könnte. Es ist längst erwiesen, dass das strukturelle Probleme sind.
Geht der arbeitsfreie Sonntag immer mehr verloren? In Deutschland müssen rund 11 Millionen Menschen ständig oder gelegentlich sonntags arbeiten. Dazu kommen noch viele, die am Sonntag im Homeoffice tätig sind. Und das dürften mit und nach Corona immer mehr werden, befürchtet Stefan Eirich.
Gerade hier ist eines der größten Probleme, dass Arbeit und Freizeit längst nuancenlos ineinander übergehen. Und hier zukünftig große Probleme auch zu fürchten sind, was Burnout-Gefährdung betrifft. Das Gleiche gilt auch für die Familie. Wenn Sie als Familie keinen gemeinsamen freien Tag haben, wird es besonders schwierig. Auch das zeigt die Corona-Krise gerade.
Seit 1700 Jahren gibt es den arbeitsfreien Sonntag. Ein Edikt Kaiser Konstantins hat uns diesen Tag beschert. Aber Kirchen und Gewerkschaften fürchten, unter wirtschaftlichem Druck könnte der Sonntag bald zum normalen Alltag werden. Michael Hollenbach berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
Aber noch ist ja der Sonntag für die meisten von uns ein arbeitsfreier Tag und somit für viele eine Einladung, doch mal rauszugehen, mal spazieren zu gehen, besonders wenn so viel Sonne lockt wie heute. Spazieren gehen, gemächlich die Welt erkunden, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Spazieren gehen, das haben viele gerade in diesen Monaten des Lockdowns entdeckt. Ich jedenfalls merke, dass die Spazierwege im Wald deutlich mehr bevölkert sind. Und wo Ausgangssperren drohten, da waren diejenigen gut dran, die zum Beispiel einen Hund haben. Der muss ja regelmäßig raus zum Spazierengehen.
Mein Hund Maui freut sich, denn hier auf der Hundewiese im Nidderpark Frankfurt ist Freilauf erlaubt und er trifft jede Menge Spielgefährten. Fröhlich wuselt mein braun-beige gescheckter Mischling durch die Gegend und wird gleich von einem großen weißen Labrador angecheckt. Daneben das Frauchen, wer kann da einem Schwätzchen widerstehen? An diesem sonnigen Tag wohl kaum jemand, also kommen wir ins Gespräch.
Man trifft immer nette Leute, man kommt sofort ins Gespräch mit den Leuten, also mit den meisten jedenfalls. Schön ist das, ja. Also ich bin ganz glücklich.
Wenn man einen Hund findet, der mit dem anderen Hund zusammen ist, dann läuft man immer ein Stück zusammen. Dann gibt es wirklich sehr, sehr nette Gespräche, nette Anregungen. Also es ist auch so ein Kommunikator.
Und vor allem in der Pandemie kann das Gespräch und der Tapetenwechsel im Park mit Gleichgesinnten sogar Corona-Koller heilen, erfahre ich.
Also es hält mich davon ab, durchzudrehen, ehrlich gesagt. Ich muss raus mit meinem Hund dreimal am Tag, egal wie das Wetter ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich nur zu Hause auf der Couch sitze, wir haben Homeoffice, Katastrophe.
Und für kurze Zeit sind auch alle Sorgen wie weggeblasen, sind wir uns beide einig, während unsere Hunde miteinander spielen.
Beim Hund, finde ich, ist es so, der vergisst man das manchmal, also gerade auch mit Corona. Und ich glaube, auch Hundebesitzer sind da irgendwie auch entspannter.
Und weil das so schön ist, hat sich in der Corona-Pandemie auch die Zahl der Hundehalter allein in Frankfurt fast verdoppelt. Von rund 2.500 2019 auf knapp 4.000 im letzten Jahr. Auch in anderen Regionen Hessens steigt die Zahl der Hunde. Und das fällt auch diesen Hundehaltern auf, denen Maui und ich auf der Hundewiese begegnen.
Also ich kann bestätigen, dass hier viel mehr Hunde sind seit Corona, ist nämlich ganz viele Welpen.
Ich gehe mit ihm in die Hundeschule und da ist ja also ein Run jetzt ohne Ende. Also ich sehe das auch beim Spazierengehen, also Hunde wirklich überall.
Natürlich gibt es auch die Sorge, ob sich das alle gut überlegt haben mit dem neuen Familienmitglied, denn in Corona-Zeiten arbeiten ja viele von zu Hause aus und der Vierbeiner hat seine Liebsten ständig um sich rum. Aber wer weiß, vielleicht bleibt der eine oder die andere gerade wegen dem geliebten Vierbeiner auch nach der Pandemie im Homeoffice und im besten Falle sogar gesund.
Und an der frischen Luft kann man das ja auch nicht bekommen. Also von der Seite ist es sehr entspannt.
Spazieren gehen mit dem Hund, was man da erleben kann, das schilderte uns Vaja Stavrianos. Spazieren gehen, gemächlich die Welt erkunden, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und das klingt ja nach Entspannung. Spazieren gehen, ziellos durch die Gegend schlendern, die Gedanken streifen lassen. Aber auch dieses entspannte Gehen wird inzwischen vermessen. Sogenannte Schrittzähler boomen, kleine Uhren am Handgelenk, die genau darauf achten, wie viel wir uns so am Tag bewegen. Am Abend kann man dann Bilanz ziehen. Passt das eigentlich noch zum Spazierengehen?
10.000 Schritte am Tag soll man gehen. Das empfehlen uns die Ärzte. Das entspricht ungefähr der Strecke von 6 bis 8 Kilometern. Das klingt viel, aber manche schaffen das spielend. Anjuli und Marcel aus Darmstadt nutzen Schrittzähler und das schon seit Jahren. Und sie haben sogar Tage, an denen sie deutlich mehr schaffen.
Oh, ich glaube irgendwie 26.000 am Tag. Also entweder war das ein Tag im Disneyland oder auch als wir am Bodensee mal spazieren waren, haben wir auch die 26.000 geknackt gehabt. Also ich habe es schon mehrfach.
Dass mehr als 10.000 Schritte machbar sind, wenn man den ganzen Tag spazieren geht, das ist klar. Aber wie sieht es im Alltag aus? Marcel verbringt derzeit viele Tage im Homeoffice. Er erzählt von einem Negativrekord.
Knapp 1.000, wenn ich den ganzen Tag am Computer saß und höchstens vom Schreibtisch ins Bad und zum Kühlschrank gelaufen bin.
Tatsächlich machen wir eher 2.000 bis 3.000 Schritte, wenn wir den Tag mit einem Kaffee vom Laptop beginnen und den Abend mit einem kühlen Getränk auf der Couch ausklingen lassen. Doch genau an solchen Tagen kann der Schrittzähler einen auch motivieren.
Also ich weiß, dass ich auch schon Tage hatte, wo ich mein Schrittziel nicht erreicht habe und dann habe ich abends gesagt, ich gehe jetzt nochmal spazieren.
Ja, es ist quasi ein Gesundheitstracker, der neben den Schritten auch sonstige Sachen wie Schlaf etc. protokolliert. Man kann natürlich auch die Wasseraufnahme protokollieren, aber das ist irgendwie zu viel Arbeit, weil man es manuell machen muss. Und diese ganzen anderen Sachen sind eben ganz schön, weil sie automatisch mit aufgezeichnet werden. Also der Puls auch noch mit dazu.
Die verschiedenen Fitnessuhren und Schrittzähler bieten alle Apps an, durch die Nutzer ihre Schritte und Fortschritte mit Freunden teilen können. Das Ganze ist zwar kein Wettrennen im klassischen Sinne, kann aber durchaus den sportlichen Ehrgeiz wecken.
Und zwar ist es eben nicht nur das Erreichen des Schrittziels, sondern gerade ich als Sportler bin ja sehr kompetitiv. Das heißt, sehr gerne wird dann lieber nochmal dreimal zum Essenstisch gelaufen, um den Tisch zu decken, statt alles mit einem Mal zu tragen. Oder ich sprinte nochmal freiwillig in den Keller, um irgendwas zu holen, damit ich einfach ein bisschen mehr Schritte habe.
Ja.
Und es ist schon auch ein Ansporn auf jeden Fall, sich zu vergleichen dabei.
Schrittzähler, die achten darauf, wie viel wir uns am Tag bewegen. Und manchen motivieren sie, doch noch mal einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Yannick Schnitzspahn berichtete davon. Spazieren gehen, unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Viele Orte, zu denen wir uns sonst so hinbewegen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder gar mit dem Auto, die sind ja im Moment unerreichbar, geschlossen im Lockdown. Aber nur zu Hause rumsitzen wollen wir ja auch nicht. Was bleibt? Das Spazierengehen. Und alle, die das in den vergangenen Wochen und Monaten gemacht haben, werden es vermutlich gemerkt haben, so ein Spaziergang kann schon richtig schön den Kopf frei machen. Aber wie kommt das eigentlich? Was haben die Füße mit dem Kopf zu tun? Was hat das Gehen mit dem Denken zu tun? Meine Kollegin Petra Diebold hat darüber mit Christoph Quarch gesprochen. Er ist Philosoph, Buchautor, Seminarleiter und Denkbegleiter.
Herr Quarch, man spricht ja auch von, dass die Gedanken spazieren oder von Gedankenspaziergängen. Ist das eben was zutiefst Philosophisches? Kann man beim Spazierengehen besser denken?
Ich glaube, man kann tatsächlich beim Spazierengehen besser denken. Und es ist auch eine alte philosophische Tradition, dass die Menschen im Denken nachgedacht haben. Der prominenteste Kandidat dafür ist vielleicht Friedrich Nietzsche, von dem das schöne Wort stammt, die eigentliche Sünde wider den Heiligen Geist sei das Sitzfleisch. Er hat darauf bestanden, dass man einen Gedanken mehrere Kilometer am Tag bewegen müsse, bevor man ihn zu Papier bringen kann. Also Denken und Gehen, das hat viel miteinander zu tun.
Aber bei den Philosophen ist es, glaube ich, auch so gewesen, gell? Dass die eben nicht nur am Schreibtisch gesessen haben, sozusagen.
Also bei den Philosophen in der Antike war es auf jeden Fall so. Es gibt bei Platon in seinem Dialog Protagoras eine wunderschöne Szene, wo der Sophist Protagoras mit einer ganzen Entourage von Schülern in der Wandelhalle immer auf und ab geht. Also man muss sich das fast vorstellen wie in einem Schwimmbad. Die gehen immer von einer Seite zur anderen, machen eine Drehung und kommen dann wieder zurück. Und dabei wird dann lebhaft disputiert und diskutiert. Aristoteles, der andere große Denker der antiken Welt, hatte eine Schule gegründet, die hieß Peripatos, von Peripatein, das heißt auch spazieren gehen. Also die alten griechischen Denker waren sehr darauf erpicht, weil sie wussten, dass das Gehen und das Denken eben sich gegenseitig unterstützen. Und ich muss für meinen Teil sagen, dass ich das aus meiner eigenen philosophischen Praxis nur bestätigen kann.
Ja, Sie sind ja Denkbegleiter und ich glaube, Sie machen sich mit den Menschen dann tatsächlich auch auf den Weg, wirklich ins Gehen, oder?
Absolut. Also mir geht es immer darum, aufzubrechen. Ja, das im doppelten Sinne des Wortes. Also wirklich vor die Tür zu treten, sich auf den Weg zu machen, auch auf einen Weg des Denkens. Wenn ich zum Beispiel mit Unternehmen zusammenarbeite und es darum geht, eine Vision für ein Unternehmen zu entwickeln, dann gehe ich vorzugsweise mit den verantwortlichen Unternehmern oder Managern für 2 oder 3 Stunden durch den Wald. Habe meistens dann auch ein Diktiergerät laufen, um mitzubekommen, was für Ideen da aufbrechen. Und bei meinen philosophischen Reisen ist es nicht anders. Da gehört immer ein Spaziergang, eine Wanderung dazu, bei der ich die Menschen einlade, zu zweit mal ein Stückchen nebeneinander herzugehen, sich über die Dinge zu verständigen, die wir miteinander besprochen haben. Und es funktioniert tatsächlich. Also Schreibtischarbeit ist eigentlich nicht das, was für Philosophen wirklich gut ist.
Gibt es besonders gute Orte für ein solches Spazierengehen, wie Sie es eben beschrieben haben?
Ja, ich glaube, am besten sind tatsächlich die Wege oder Orte, die wir kennen, wo wir nicht in Sorge sein müssen, dass wir uns verlaufen. Deswegen kann ich auch wiederum nur aus eigener Erfahrung sagen, mein Geist fließt am besten dann, wenn ich mich auf Wegen bewege, die ich kenne, wo ich nicht groß noch schauen muss, geht's nach links oder geht's nach rechts. Und vorzugsweise gehe ich gerne in den Wald, denn mir tut einfach ein natürliches Umfeld gut. Ich merke, wenn ich von Bäumen und von Pflanzen umgeben bin, dann wächst und grünt mein Geist auch mehr.
Das hört sich ganz wunderbar an und ich freue mich, dass ich heute zum Spazieren verabredet bin auf einem Weg, den ich kenne. Also eigentlich alles richtig gemacht.
Wunderbar. Und wenn es dann auch noch langsam anfängt zu grünen und zu blühen, dann wird alles gut.
Das Denken und das Gehen. Petra Diebold hat darüber gesprochen mit dem Philosophen und Buchautor Christoph Quarch aus Fulda. Kommt, wir gehen spazieren. Bei Kindern erntet dieser Satz ja sehr oft einen Aufschrei des Entsetzens. Bloß nicht. Spazieren gehen ist langweilig, ist nur was für Erwachsene. Aber es gibt Spazierwege, die verlocken auch die Kleinen. In Kassel zum Beispiel der Rundweg am Herbsthäuschen. Carsten Gulke mit einem Tipp für den heutigen Sonntagsspaziergang.
Die 9-jährige Anna entdeckt als erste die grüne Tafel am Wegesrand auf dem beliebten Wanderweg Nummer 13, der zum Kasseler Herbsthäuschen führt. Gern liest sie ihren kleinen Geschwistern die auf der Tafel stehende Quizfrage vor.
Was ist ein Eichenwirling? Eichenwirling?
Und sie hat nach einigem Überlegen auch die richtige Antwort parat.
Ein halszerstörendes Insekt?
Eine Idee des Naturparkzentrums Habichtswald, das in diesen Tagen viele Besucher auf dem Wanderweg begeistert. Annas Vater streicht seiner Tochter stolz über den Kopf.
Ne, gerade so jetzt braucht man ja in der Zeit immer noch mal neue Anreize, um irgendwas zu erleben hier. Daher ist es eine gute Sache, finde ich.
Annika Ludolf, die Leiterin des Naturparkzentrums, hat mit ihrem Team in den vergangenen Tagen diesen Quizparcours errichtet. Sie erklärt,
ja, wir überlegen uns immer, wie können wir den Leuten gerade in der aktuellen Zeit einfach was bieten, um draußen die Wanderung in der Natur interessanter zu machen, gerade eben mit Kindern, mit Familien, da einen Anreiz zu bieten.
Die Fragen, die eigentlich für die Altersgruppe zwischen 6 und 14 Jahren sind, haben es aber teilweise in sich.
Manche sind leichter, da geht es darum, welches Tier legt sich im Winter einen Vorrat an oder sowas, aber es gibt eben auch ein bisschen anspruchsvollere Fragen, die man vielleicht nicht sofort beantworten kann. Es gibt immer Antwortmöglichkeiten und die richtige Antwort gibt es immer auf der Rückseite. Auch manchmal mit einer Erklärung, wenn es ein bisschen komplizierter ist.
Jürgen Dippenbrock, der Geschäftsführer des Naturparks Habichtswald, freut sich über die gelungene Winterspaßaktion. Er hat aber auch noch einen nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt im Hinterkopf.
Besucherlenkung ist ein ganz wichtiges Thema im Naturpark. Ne? Eben gerade hier im Hohen Habichtswald in der Peripherie von Kassel. Der Nutzungsdruck gerade in der Corona-Zeit ist sehr hoch und unsere Aufgabe als Naturpark ist es, die Leute zu lenken, um genau solche sensiblen Bereiche in der Natur eben auszusparen.
Nach gut einer Stunde mit vielen Rätseln erreicht der Wanderer dann das beliebte Ausflugslokal Herbsthäuschen. Auch das hat leider Corona-bedingt geschlossen. Aber dort gibt es einen kleinen Kiosk und der ist besetzt und hier kann die Wanderfamilie sich dann auch gleich noch für den Rückweg stärken. Und damit wird die Wanderung zu einer so richtig runden Sache, freut sich Annika Ludolf.
Das heißt, man kann auch den Gastronomen unterwegs unterstützen, aber eben auch die Kleinigkeit für sich dann für den Weg mitnehmen, sodass man da eine schöne Abwechslung hat.
Quizfragen lassen selbst den Sonntagsspaziergang zu einer spannenden Abwechslung werden. Auf dem Rundweg am Herbsthäuschen in Kassel. Carsten Gulke ist für uns dort unterwegs gewesen. Spazieren gehen, gemächlich die Welt erkunden, das war unser Sonntagsthema heute in der Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und regelmäßige Hinweise auf Sendungen und Themen aus Kirche und Religion in den Programmen des HR, die finden Sie in unserem Newsletter. Den sollten Sie unbedingt abonnieren, ganz einfach unter der Adresse hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.